Ich glaube, es ist die heilige Pflicht einer Universität, vorausschauend zu arbeiten und Technologien zu entwickeln, die für die nächsten Generationen von Bedeutung sind.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen heute bei unserer neuen Ausgabe der Global Goals, unserem SDG-Podcast, die Agenda 2030, unsere Ziele, die wir uns als Vereinte Nationen gestellt haben. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Dr. Herbert Hofstetter, Universitätsprofessor. Jetzt muss man schon sagen, gerade in Ruhe, also das erste Monat im Ruhestand und in den letzten Wochen sehr, sehr viel in den Medien gewesen. Man hat sehr, sehr viel gehört. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hofstetter.
Danke.
Sie sind Universitätsprofessor für Petroleum and Geothermal Energy Recovery, also Erdöl und Erdgas, geothermische Energien. Dieses Studium heißt jetzt Geoenergy Engineering auf der Montanuniversität in Leoben. Haben in diesem Lehrstuhl in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr viel geforscht. Und gerade Sie gelten als der österreichische Experte im Bereich des Frackings, was ja im Moment überall in aller Munde ist. Herr Dr. Hofstetter, ich freue mich, dass Sie da sind. Erzählen Sie uns einfach mal, wie Ihre Karriere begann. Das war ja eigentlich ein ganz unkonventioneller Weg auf die Universität.
Ja, das ist richtig. Die Sache hat schon relativ früh angefangen. Ich bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen und wir hatten exzellente Professoren. Und die haben mir geraten, auf die Montanuniversität zu gehen. Ja, und dort habe ich das Studium, das damals noch Erdölwesen genannt wurde, gefunden. Und dem bin ich treu geblieben. Und dann nach dem Studium bin ich 25 Jahre lang in der Industrie gewesen. Ich hatte auch das Glück, auf der ganzen Welt tätig zu sein und Sachen zu lernen. Und seit 15 Jahren bin ich wieder zurück auf der Uni und bin dem Rat meiner besten Freunde gefolgt.
Die besten Freunde haben gesagt, geh auf die Uni, unterrichte das, was du da im Lauf des Lebens gelernt hast, oder?
Ja, genau so war es. Es war damals die Zeit reif, etwas anderes zu machen. Und das habe ich genutzt und das hat sich zufällig so ergeben.
Schön, das heißt zurück auf die eigene Uni sozusagen, nur in die andere Rolle zu schlüpfen.
Ja.
Nach all der Erfahrung im Ausland. Inwiefern, wenn Sie jetzt heute drüber nachschauen, konnten Sie dann diese Arbeit, die Sie einfach in der Industrie gemacht haben, mit der Arbeit dann als Universitätsprofessor verbinden? Man hat ja dann einen ganz anderen Praxiseinblick eigentlich. Hat Ihnen das genützt dann für die Lehre?
Auf alle Fälle. Das ist immer schön, wenn man aus der Praxis berichten kann und die jungen Leute damit motivieren kann und faszinieren kann. Und die Arbeit mit jungen Leuten ist eine ganz besondere. Das hält auch das eigene Hirn frisch. Und in früheren Jahren, als ich noch junger Ingenieur war, habe ich immer wieder das Argument gehört, wenn deine Vorschläge so einfach wären, hätten wir das schon längstens gemacht. Was natürlich ein völliger Nonsens war. Bei den jungen Leuten ist das völlig umgekehrt. Wenn man denen Ziele vor Augen gibt, die arbeiten daran, die haben Ideen, die entwickeln ganz andere Lösungsansätze und sind begierig, eine Lösung zu finden, um eben auch dann gerüstet zu sein für die Zukunft, für die Industrie.
Welche Erfahrungen jetzt aus der Industrie haben Ihnen dann besonders geholfen, wo Sie sagen, das hat Ihnen einfach auf der Uni genau das gebracht, wo Sie gesehen haben, so können Sie was umsetzen, so können Sie die Studenten motivieren oder?
Also, in erster Linie waren es die Erfahrungen auf dem umwelttechnischen Sektor. Ich habe auch in der Industrie bereits viel damit zu tun gehabt. Und diese Erfahrung konnte ich dann letztendlich auch 1:1 umsetzen, neben etlichen anderen auch. Und diese Themen sind wichtiger denn je zuvor. Und gerade auch was die Jungen anbelangt, ist es wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Es heißt ja nicht zu Unrecht im Studentenlied, schmiede das Eisen, solange es noch warm ist. Und genau das, diese Möglichkeit hat man mit den jungen Leuten. Und die kommen aus aller Herren Länder und nehmen dann die Ideen aus dem Mickey Maus kleinen Österreich wieder zu sich nach Hause zurück und setzen das um.
Die Montanuni Leoben ist ja sehr, sehr renommiert weltweit. Sie sagen, es gibt ja auch, glaube ich, gar nicht so viele, die in diesem Bereich tätig sind. Sie sind einer der wenigen Spezialisten, die wir überhaupt haben im Bereich des Frackings. Fracking momentan ganz groß da, weil natürlich überall gesucht wird. Wie können wir zu neuer Energie kommen? Erklären Sie uns bitte einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mal wirklich, was Fracking ist. Es spricht jeder darüber, aber so richtig genau wissen tut es, glaube ich, niemand oder kaum jemand.
Nun, auch wir in Österreich sind in der glücklichen Lage, Bodenschätze zu haben, also Erdöl und Erdgas zu haben, aber nicht nur das, auch Heißwasservorkommen zu haben. Und das sind keine Hohlräume im klassischen Sinn im Untergrund, sondern Gesteinskörper. Und in diesen Gesteinskörpern, in den feinen Poren der Gesteinskörper, lagern entweder die Kohlenwasserstoffe oder auch das Heißwasser. So, jetzt haben wir die Kohlenwasserstoffe da, jetzt haben wir das Heißwasser da, die Temperatur ist vorhanden und in manchen Bereichen Österreichs sogar ganz fantastisch, also abnormal hoch, aber der Nachteil ist, das Gestein ist so dicht, dass nichts fließt. Und jetzt haben wir nichts anderes gemacht, als Mutter Natur kopiert. Mutter Natur schiebt die geologischen Platten aufeinander zu und erzeugt dadurch auch Klüfte im Gestein. Und wenn Sie heute mit offenen Augen durch die Berge gehen, sehen Sie, dass aus diesen Klüften auch Wasser austritt, das heißt Fließwege vorhanden sind. Und wir haben nichts anderes gemacht, als dass wir Mutter Natur kopiert haben und durch hydraulischen Druck Klüfte erzeugen im Gesteinskörper, die es dann gilt natürlich zu stützen. Denn wenn wir den Druck wegnehmen würden, würden sich die Klüfte wieder schließen. Aber genau das ist der Trick dabei, dass wir hier Stützmittel einbringen und damit einen kleinen Freck erzeugen und damit die Fließwege für die Kohlenwasserstoffe schaffen oder auch natürlich für das Heißwasser.
Mhm. Und also dadurch, es ist ja jetzt so eine sehr, sehr emotionale Diskussion zu diesem Thema, auch wenn, wie gesagt, wahrscheinlich sehr, sehr wenig oder überschaubares Wissen da ist. Was ist jetzt das sogenannte Biofracking? Es ist immer gesagt, Biofracking ist weniger schlimm als normales Fracking. Ich glaube, Sie, so wie Sie das beschreiben, finden beides jetzt nicht besonders schlimm oder überschaubar von der Gefahr her. Erklären Sie mal, was ist der Unterschied und was ist das, was die Menschen eigentlich emotional da so in dieses Denken bringt, dass das jetzt problematisch wäre?
Ganz stimme ich Ihnen in dieser Angelegenheit nicht zu.
Okay.
Die herkömmliche Fracking-Methode verwendet eine Vielzahl an Chemikalien, die es zu hinterfragen gilt. Sind die überhaupt notwendig? Und dann muss man sich auch von der Chemie her ansehen. Sind die umweltverträglich? Kann man die problemlos einsetzen, ohne sicherzustellen, dass man hier keinen Schaden anrichtet? Und genau da habe ich den Hebel angesetzt und gesagt, okay, wir überdenken diese Vielzahl von Chemikalien. Was brauche ich wirklich? Wir reduzieren sie auf das Minimum. Und dann, das, was wir verwenden, ist umweltfreundlich, hundertprozentig umweltfreundlich. Wir verwenden in erster Linie nur Kaliumcarbonat. Das brauchen wir aus technischen Gründen und dann auch eben Stärke. Warum wir diese Additive verwenden, ist eine ganz einfache Sache. Wenn Sie ein Glas Wasser nehmen und hier ein Gesteinskörnchen hineinschmeißen, dann sinkt das zu Boden. Aber genau solche Gesteinskörnchen brauchen wir in der Lagerstätte, um die Klüfte zu stützen. Und die Frage ist nun, wie transportiere ich über lange Strecken, über mehrere tausend Meter, diese Gesteinskörnchen genau dorthin, wo ich sie brauche? Und dazu müssen wir die Flüssigkeit manipulieren. Und dazu dient eben die Stärke, die in der Lebensmittelindustrie auch verwendet wird, oder auch das Kaliumcarbonat dazu, das auch in der Landwirtschaft verwendet wird als Düngemittel. Also es sind beides behördlich genehmigte Additive, die hundertprozentig umweltfreundlich sind und nachweislich keinen Schaden, auch nur andeutungsweise, am Grundwasserkörper anrichten könnten, wobei wir im Vorfeld ja sicherstellen durch die Konstruktion der Bohrlöcher, dass eine absolute Abdichtung stattfindet und ein Kontakt der Freckflüssigkeit mit dem Grundwasserkörper de facto auszuschließen ist.
Und das gibt dem Ganzen dann auch wieder Stabilität. Also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich war jetzt in Physik oder Chemie nie wirklich irgendwie jetzt eine Leuchte. Es gibt dem ganzen Gestein dann auch wieder die Stabilität, dass ich das selbst schützen kann.
Das ist richtig. Wir erlauben nur nicht, dass die Kluft wieder zugehen würde, denn dann hätten wir nichts erreicht. Damit wir müssen die Klüfte offen halten. Und da haben wir die geeigneten Stützmittel zur Auswahl, unter anderem eben Gesteinskörnchen oder auch Glaskugeln, kann auch Bauxit sein zum Beispiel. Je nach Anforderungsprofil wählen wir das dann das Ganze aus.
Okay, das heißt, es ändert sich eigentlich oberflächlich gesehen auch an diesen Regionen, wo das gemacht wird, nichts. Man sieht, also natürlich braucht man gewisse abgetrennte Areale oder so, wo dieses Fracking stattfindet, aber es ändert an der Natur im Wesentlichen nichts.
Ja, ich kenne diese Ängste der Bevölkerung und ich habe auch volles Verständnis dafür. Wenn man nicht ausreichend informiert ist, schürt das Ängste. Aber ich kann Ihnen versichern, wir haben gar nicht die Energie, wir haben gar nicht die Kraft, wir haben nicht die Power dazu, hier am Land etwas zu verändern. Wir können Risse erzeugen, aber das ist es dann schon, in ein paar tausend Meter Tiefe. Und eine oberflächliche Veränderung schaffen wir niemals. Dazu haben wir niemals die Horsepowers, die Pferdestärken, die wir brauchen würden, um sowas zu verändern.
Okay, na, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch das mal hört. auch wenn die Kritiker es kursieren, so verschiedene über soziale Medien, Videos aus den USA, wo man sieht, wie Menschen, weiß ich nicht, eine Flamme in den Wasserhahn halten und dann das Wasser anfängt zu brennen und dann soll damit bewiesen werden, Fracking ist schuld daran. Was sagen Sie zu so etwas? Warum passiert sowas überhaupt oder gibt es das überhaupt? Ist das simuliert? Und was sagen Sie zu solchen Videos, die dann Angst machen?
Ja, das sind natürlich Fakes und mittlerweile wurde das ja längst zurückgenommen, was hier gezeigt wurde. Und so etwas kann rein technisch gar nicht funktionieren, denn wie soll ein Wasser brennen und wie soll eigentlich Gas über die Pumpen transportiert werden, über nicht exgeschützte Pumpen? Da fliegt ihnen die Pumpe schon zu einem Zeitpunkt um die Ohren, wo das Gas noch gar nicht im Wasserhahn gelandet ist. Also das ist de facto unmöglich. Das waren gut gemachte Filme, aber sie entbehren jeder Grundlage. Sie entsprechen einfach nicht der Realität.
Haben Sie sich damit beschäftigt, aus welchem Grund Menschen sowas machen? Also warum wird hier Angst geschürt oder?
Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich beschäftige mich lieber mit Lösungen, mit umweltfreundlichen Lösungen und versuche den Leuten die Ängste zu nehmen, als welche zu erzeugen. Aber das ist einfach medial bedingt. Das war ein Verkaufsschlager auf alle Fälle. Das wurde millionenfach gesehen. Und es ist ihnen gelungen, tatsächlich in der Bevölkerung Ängste zu schaffen. Und genau das brauchen wir nicht.
Sie haben ja auch gesagt vorher, es wurde in unserem Vorgespräch, es wurde hier auch leider einfach auch nicht darauf geschaut, dass man das gut begleitet. Ja, das wurde auch in Österreich eigentlich, kam dieses Fracking in Verruf, bevor man überhaupt eigentlich in der Forschung weitergekommen ist. Geothermie dagegen wird im Vergleich überhaupt nicht so kritisiert. Was ist der Unterschied dazwischen? Können Sie uns mal den technologischen Unterschied erklären?
Nun, wenn Sie das Fracking-Verfahren ansprechen, das wir hier anwenden wollen, es ist überhaupt kein Unterschied. Wir können hier Copy and Paste machen und genau das gleiche Verfahren, genau die gleichen Additive verwenden wie im Erdölfeld auch. Also hier ist absolut kein Unterschied zu sehen. Aber wichtig wiederum auch für die Lagerstätte, für die Heißwasserlagerstätte ist der Fließweg. Wir haben in Österreich gute Voraussetzungen in manchen Bereichen, in der Thermenzone überwiegend. Und wir wissen, dass die Wässer ausreichend da sind. Aber der wesentliche Nachteil dabei ist der, dass die Gesteinskörper bisweilen so dicht sind, dass das Wasser nicht freiwillig rausfließen kann, zumindest nicht in der Menge, um das Projekt wirtschaftlich darzustellen. Und da können wir mit so einem Freckverfahren auf alle Fälle der Lagerstätte helfen und auch diese Projekte nachhaltig wirtschaftlich machen. Und für die nächsten Generationen ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir ja auch im Lande Eigenversorgung haben. Wir sehen das heute aus politischer Sicht, wie wichtig das ist.
Ja, natürlich, da hat sich natürlich in den letzten Monaten, muss man sagen, sehr, sehr viel Klarheit auch ergeben. Wenn Sie jetzt, nochmal vielleicht kurz für die Zuhörer, die einfach gar nicht im Thema sind, Fracking und Geothermie, wo kann man sagen, wo ist die Abgrenzung?
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Wir haben geothermische Lagerstätten, die sehr gut schütten und hier brauchen wir kein Frackverfahren anwenden. Das ist der sogenannte Jurakalk, der sehr prominent ist, wo wir viele Projekte schon drinnen haben, nicht nur in Österreich, auch vor allem in Bayern. Und die haben sich als sehr, sehr wirtschaftlich gezeigt. Wir haben aber auch Lagerstätten, die weniger durchlässig sind. Und hier ist es notwendig, ein Frackverfahren anzubieten, um das Projekt auch tatsächlich wirtschaftlich zu machen.
Sehr gut. Sie haben es ja vorher angeschnitten, also Fracking und Umweltschutz, ich glaube, die große Sorge ist natürlich auch klar von Bevölkerung, die in der Nähe wohnt, ist das laut oder wie kann man sich diese Verfahren vorstellen? Ändert das plötzlich mein Wohnumfeld, wenn bei mir in der Nähe quasi Fracking-Verfahren eingesetzt wird?
Sie müssen sich das vorstellen wie eine Kurzzeitbaustelle. Natürlich brauchen wir starke Pumpen und die angetrieben sind von Motoren, die sind auf Lastwagen montiert und die werden dann antransportiert, zusammen mit Tanks auch, um das notwendige Wasser vorrätig halten zu können. Mischeinrichtungen werden antransportiert, also es sind schon einige LKWs hier unterwegs, die dann am Bohrplatz aufgestellt werden. Aber die sind dann in kürzester Zeit wieder weg. Das heißt, wenn ich den Aufbau rechne und den Abbau rechne, dann dauert das maximal 3 bis 5 Tage, dann ist das ganze Verfahren durchgeführt und Sie sehen nichts mehr am Tag darauf.
Und man hört nichts und man spürt nichts?
Ja, wie auf einer Baustelle. Man hört natürlich das Lastwagengeräusch.
Nach diesen 3 Tagen.
Aber nachher nichts, absolut nichts. Sie kriegen nichts mit von dem, was in ein paar tausend Metern Tiefe im Untergrund passiert.
Also ich glaube, das nimmt schon ganz, ganz viele Ängste und Sorgen, wenn man das so mal hört, ja. Wie schaut es denn überhaupt aus? Also 2011 hat die OMV dieses riesige Schiefergasfeld im Weinviertel entdeckt und dann wurde das Projekt allerdings eingestellt, eben aus verschiedenen Gründen, weil es da auch Gegenabwehr gab. Wie sind denn die Reserven generell in Österreich? Wie viel Fracking-Gas ist da Ihrer Meinung nach, lagert da in unseren Tiefen, in den Gesteinsschichten?
Das lässt sich so schwer sagen und die Angabe von Reserven, die Berechnung von Reserven ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Berechnung obliegt dem Operator und das ist im Weinviertel eben die OMV und im Molassebecken überwiegend die RAG und die ADX, die dort tätig sind.
Und was schätzen Sie, wenn Sie jetzt von der Montanuni aus, Sie werden wahrscheinlich Ihre Berechnungen gemacht haben, was schätzen Sie, für wie lange könnte Österreich hier autark sein?
Auch diese Frage kann man nicht wirklich beantworten und zwar deswegen, wenn wir jetzt in der Lage sind einzusparen und uns ist bewusst worden, dass wir sparen können, dann sind plötzlich die Reserven, wenn sie die Hälfte einsparen, doppelt so groß.
Ja.
Und sie sind doppelt so lang verfügbar. Das heißt, diese Reservenberechnung ist eine ganz komplexe Sache. Und die genaue Größe von Reserven weiß man erst immer nach Jahren der Produktion. In der Initialphase trifft man Annahmen. Da weiß man eigentlich noch fast nichts. Es ist eine Abschätzung, eine grobe, aber die Wahrheit, die zeigt sich erst dann nach jahrelanger, jahrzehntelanger Produktion.
Aber das ist ja jetzt so ein Thema der Kritiker, die sagen, da brauchen wir jetzt nicht weitermachen oder so, weil das erstens einmal würde das Jahre dauern, bis das überhaupt funktioniert. Das wäre mal die Frage Nummer eins und die Frage Nummer zwei, das bringt dann gar nicht so viel, weil so viel ist da nicht drin. Was antworten Sie auf diese zwei Aussagen?
Nun, wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben mehr als 10 Jahre extrem niedrige Energiepreise bei uns, hinter uns. Und der Punkt ist dabei der, dass aufgrund dieser niedrigen Energiepreise nichts gemacht wurde oder fast nichts gemacht wurde. Das heißt, wir haben im letzten Jahrzehnt oder mehr als letzten Jahrzehnt verabsäumt, in die Zukunft zu schauen, um uns vorzubereiten für den Tag X, bei dem wir jetzt angelangt sind. Und heute wäre es ganz günstig, wenn wir besser aufgestellt wären, das wissen wir alle. Und zu Ihrer Frage zur Größe der Reserven, das ist so nicht beantwortbar, diese Frage. Da muss erst gebohrt werden, da muss erst gefördert werden und erst dann haben wir Klarheit, wie viel tatsächlich an Reserven vorhanden ist.
Aber Sie glauben, es ist eine Menge. Eine Menge, mit der man wirklich was anfangen kann. Also, dass sich das auch rechnen würde, diesen Versuch zu wagen sozusagen.
Die OMV war in Österreich schon vor 40 Jahren Pionier in der Tiefbautechnik und damals wurde die tiefste Bohrung Österreichs gemacht mit mehr als 8.500 Metern. Bei Zissersdorf im Weinviertel. Damals ist man auf Erdgas gestoßen und man hat gar nicht gewusst, woher das Gas kommt und wie viel das da unten ist, schon gar nicht. Das heißt, wir haben im Untergrund sehr wohl noch Reserven liegen, die wir heute noch nicht kennen, bei bestem Willen nicht kennen. Und sie wurden auch nicht mehr exploriert aufgrund der niedrigen Preise und aufgrund der hohen Kosten, muss man auch dazu sagen.
Wenn man jetzt schaut, wo wir jetzt heute stehen, Sie kommen aus dem Bereich Erdölindustrie, haben dann jetzt geforscht auf der Uni. Wenn man jetzt so Dinge sieht wie Kohleausstieg zum Beispiel, was sagen Sie, war das ein Fehler? Sind solche Dinge, was die Politik da hier so tut oder dass man dann sagt, wir steigen wieder um, wir machen das. Wie sehen Sie das aus Ihrer Expertensicht?
In Wirklichkeit bin ich da nicht befugt, Stellung zu nehmen in dieser Sache. Eines ist mir aber schon klar, diese Ruckaktionen, die gemacht wurden und von heute auf morgen der Ausstieg aus Kohle zum Beispiel beschworen wurde, ohne dass man langfristige Alternativen gehabt hätte, solche Entscheidungen sind nicht sehr schlau. Und sich nur abhängig zu machen von einem Lieferanten oder hauptsächlich abhängig zu machen von einem Lieferanten, das weiß man im Alltag, im Geschäftsleben, das ist nicht gut. Da ist man sehr stark abhängig davon und das sehen wir heute, das spüren wir auch heute. Im Erdölbereich wurde das schlauer gemacht. Hier hat man traditionell ein Portfolio an Lieferanten verfügbar, auf das man zurückgreifen kann, wenn einer der Lieferanten ausfallen sollte.
Für Ihre Universität oder Ihre ehemalige Universität, der Sie sicher sehr verbunden sind, für den Lehrstuhl, wie wichtig sind so Forschungsprojekte auch in dem Bereich jetzt vielleicht Fracking oder auch in anderen Bereichen? Wie wichtig ist da der Staat, die Politik?
Ich glaube, es ist die heilige Pflicht einer Universität, vorausschauend zu arbeiten und Technologien zu entwickeln, die für die nächsten Generationen von Bedeutung sind. Und natürlich brauchen Universitäten den Staat, natürlich brauchen Universitäten die Geschäftspartner, Klartext-Forschungsgelder, um diese Arbeiten durchführen zu können. Denn auch solche Forschungsarbeiten erledigen sich nicht von alleine. Hier braucht man auch Personal dazu, hier braucht man die Doktoranden dazu. und auch Diplomanden dazu, die hier hilfreich zur Seite stehen. Und deswegen ist die Kooperation mit der Politik und mit der Industrie unabdingbar notwendig.
Sie selber sind ja aus dem Bereich, Sie waren ja bei der Shell, glaube ich, ja, im
Rohölaufsuchungsgesellschaft.
Ach, ja, ja, genau. Ja. Und wenn Sie jetzt schauen, Österreich ist jetzt nicht reich an Ölfeldern und insofern gibt es auch keine intensive Förderung. Würden Sie sich da auch ein höheres Forschungsbudget wünschen in diesem Bereich? Also ist das ausbaufähig oder nicht?
Es ist natürlich so, dass man als Universität immer an Forschungsbudgets gebunden ist und die dringend notwendig braucht. Wir haben sehr wohl noch Potenzial in Österreich, um die bestehenden und bekannten Lagerstätten auch besser auszubeuten, besser abzufördern. Der Gewinnungsfaktor oder Recovery Factor, wie das bezeichnet wird, der ist aus meiner Sicht noch wesentlich zu verbessern in vielen Bereichen. Das gilt aber nicht nur für das Erdöl, das gilt auch für das Erdgas. Denn bei der Erdgasproduktion haben wir immer wieder das Problem, dass Flüssigkeiten anfallen. Die gilt es zu heben, das kostet natürlich. Und hier ist da durchaus auch noch Potenzial gegeben.
Wunderbar. Wenn Sie sich an die Zeit jetzt auf der Uni zurückerinnern, ich habe gesehen, in Ihrem Lehrstuhl liegt der Frauenanteil bei ca. 50%, was ja wahnsinnig hoch ist, vor allem aus der Außensicht heraus in so einem Bereich. Wie ist das in so einem männlich dominierten Bereich überhaupt möglich?
Nun, wir sind sehr stolz darauf, dass wir international Studierende aus aller Herren Länder haben. Und im Konkreten in unserem Erdölbereich sind das über 20 Nationen und auf der Montanuni insgesamt sind das über 80 Nationen. Und das bringt mit sich, dass auch sehr viele Frauen bei uns im Studium involviert sind. Und das ist auch schön zu sehen. Ich kann das eigene Erfahrung bestätigen. Was den Ehrgeiz anbelangt, da sind die Frauen unschlagbar. Und der Rektor hat einmal verkündet vor einigen Jahren, dass die durchschnittliche Studiendauer auch dadurch gesunken ist, indem auch die Männer motiviert wurden, hier fleißiger zu arbeiten.
Okay, ja, vielleicht sind wir oft verantwortungsbewusster oder weiß ich nicht, man möchte unbedingt gut sein, ja, um zu bestehen.
Ja, aber die international Studierenden, vor allem die Frauen, sind üblicherweise zu den Besten zuzuordnen. Sie sprechen in der Regel 3 bis 5 Sprachen und sind von der Grundausbildung her, was Mathe, Physik und Chemie anbelangt, exzellent, vielleicht nicht sogar besser als manche Österreicher.
Generell haben wir in Österreich ja schon Frauen und MINT, das ist noch so ein Thema, ja. Also es beginnt im Kindergarten, in der Volksschule, wie diese Fächer auch unterrichtet werden. Was würden Sie tun, damit mehr Frauen, also mehr Menschen, vielleicht also mehr Mädchen einmal von klein an sich mehr für diese Fächer begeistern und sich dann mehr Frauen auch für MINT-Studiengänge begeistern würden und entscheiden würden?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Wunderpunkt für uns an der Montanuniversität. Wir haben nicht ausreichend Studierende, obwohl die Berufschancen fantastisch sind. Gerade in Zeiten wie diesen, die Studierenden, die Absolventinnen und Absolventen können sich die Jobs aussuchen, international beste Angebote nutzen. Und wir müssen auf alle Fälle hier auch umdenken. Und zwar dahingehend, dass wir in den ganz frühen Jahren der Kindesentwicklung, vielleicht sogar schon in den Volksschulen anfangen, hier diese Studienrichtungen zu bewerben oder zumindest dahingehend zu bewerben, dass Technikstudien wichtig sind und die Kinder für Technik begeistern. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man die angehenden Lehrerinnen und Lehrer oder Professorinnen oder Professoren, wenn sie so wollen, dass man die auch entsprechend instruiert, welche beruflichen Chancen, dass die Leute haben, wenn sie so ein technisches Studium machen. Und AMS, das ja wirklich eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt, das will ich gar nicht anzweifeln, aber unsere Absolventen brauchen AMS nicht wirklich, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Die Leute werden bisweilen abgeworben, das Studium noch gar nicht abgeschlossen ist, haben schon fixe Arbeitsverträge, aber ansonsten in Zeiten wie diesen braucht sich niemand um einen Job Gedanken machen.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist wahrscheinlich das Emotionale, dass es eigentlich wahnsinnig spannend sein kann, aber halt natürlich in der Art und Weise, wie es oft bei uns unterrichtet wird, nicht besonders angreifbar ist. Ne?
Da haben Sie schon recht. Und das war für mich auch ganz wichtiger Punkt immer in der Ausbildung auf der Uni, dass ich das Studium spannend gestalte. Ich konnte berichten von 25 Jahren Berufserfahrung. Und das ist interessant. Das merken sich die Leute schon. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass viele Leute die Fehler, die ich diskutiert habe und ich in meinem Berufsleben gemacht habe, die haben sie aufgeschnappt und dass sie selbst nicht den gleichen Fehler noch einmal machen, den ich in meiner Laufbahn gemacht habe.
Ja, das ist schön, wenn man es weitergeben kann. Nach dem Studium in der Forschung zu bleiben, da braucht es ja dann nochmal eine Überzeugung, weil wenn Sie sagen, die Konzerne stehen eigentlich schon an, man bekommt ja oft schon mittlerweile eine Summe, damit man überhaupt kommt. Ja. Welchen Anreiz muss man schaffen, damit dann diese Menschen aber auch sagen, ja, ich gehe in die Forschung, ich möchte eigentlich in der Forschung bleiben, auf der Universität bleiben oder wieder zurückkommen, so wie Sie?
Nun, es ist tatsächlich so, dass die Firmen bisweilen gnadenlos sind, aber das ist ja gutes Recht. Die schauen natürlich, welche Doktoranden wir haben und holen sich die Besten gleich ab. Da kann man nichts dagegen machen. Es ist auch legitim, das ist auch gut und vor allem gut für die Jungdoktoranden. Eines ist natürlich schon zu bedenken. Der Job eines Universitätsassistenten ist natürlich nicht so toll bezahlt wie ein Industriejob. Da muss man schon sehr viel Ambition haben, um das zu machen. Und Gott sei Dank gibt es noch so motivierte Leute, die sich bereit erklären, solche Jobs anzunehmen. Es sind aber, das ist ganz deutlich zu beobachten, logischerweise überwiegend international Studierende, die diese Jobs annehmen.
Und sehen Sie da, warum das so ist? Warum das die Österreicherinnen oder Österreicher jetzt nicht so
spannend? Ja, da ist tatsächlich die Initiative der Firmen einfach die, dass man diese Leute so schnell wie möglich anwirbt und zu sich bekommt. Wir haben derzeit etliche internationale Studierende aus Ländern, in denen das Leben nicht so friedlich ist wie bei uns. Und die fühlen sich natürlich bei uns sehr wohl. Gerade was Frauen anbelangt, in manchen Ländern ist der Stellenwert einer Frau ein ganz anderer als bei uns. Und bei uns als gleichwertig zu behandeln, das können die manchmal auch gar nicht fassen, dass es so ist, tatsächlich so ist. Aber das, was für uns selbstverständlich ist, ist in anderen Kulturen eben ganz anders.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die nahe Zukunft gehen, wenn wir sagen, so die kommenden Monate, man merkt ja jetzt schon, dass da auch sehr viel Populismus politisch passiert, aufgrund des Krieges, Energieversorgung, die mit der Angst auch der Menschen gespielt wird. Wie ist denn Ihre Einschätzung kurzfristig zur Energieversorgung von Österreich und dann mittel- oder langfristig? Wie wird das ausschauen?
Wichtig ist, dass wir in der Energieversorgung immer ein gesundes Energiemix haben und nicht von einem einzigen Land abhängig sind. Wenn ich an die Erdölversorgung denke, funktioniert das gut. Wir haben auch die gesetzlichen Voraussetzungen hier mit dem Erdölbevorratungs- und Meldegesetz, dass 30% des importierten Volumens auf der hohen Kante gehalten werden müssen. Dieses Gesetz gibt es schon lange und macht absolut Sinn, dass man in schwierigen Zeiten auf Reserven zurückgreifen kann. Beim Erdgas ist hier auf alle Fälle Nachholbedarf. Wir haben zwar die Erdgasspeicher, aber ein entsprechendes Bevorratungsgesetz haben wir nicht. Und da finde ich, ist auch der Gesetzgeber in die Pflicht zu nehmen, dass hier die entsprechenden Randbedingungen geschaffen werden. Aber ein Riesenpotenzial sehe ich in der Energieversorgung mit geothermischer Energie. Das hat man in den vergangenen Jahren leider auch links liegen lassen oder fast nur links liegen gelassen, weil eben die Energiepreise so niedrig waren. Und damit haben sich auch die geothermischen Projekte nicht gerechnet.
Ist das international so? Oder?
Nein, andere sind uns hier voraus. Wenn ich nur an uns, zu unseren Nachbarn schaue in Deutschland und an München denke, hier wurde eine gewaltige Initiative ergriffen, was die geothermische Energieversorgung anbelangt. Und die Stadtwerke München haben so an die 45 Bohrungen, wenn ich nicht irre, mittlerweile gemacht, um die Stadt mit Heißwasser ausreichend versorgen zu können. Da sind wir leider in Österreich weit, weit davon entfernt. Wie gesagt, obwohl auch wir die Möglichkeit hätten, Heißwasser zu fördern.
Und wie sehen Sie die Entwicklung jetzt generell im europäischen Raum oder auch dann international? Geht es da alles mehr in diese Richtung, also Umwelttechnologien, wirklich moderne Dinge zu nutzen?
Leider nicht. In vielen Bereichen der Welt werden ja Kohlenwasserstoffe ganz anders gesehen, haben einen ganz anderen Stellenwert, sind auch in der Bevölkerung ganz anders akzeptiert. Da gibt es keinen Widerstand gegen die Förderung. Und wenn ich an gewisse arabische Länder denke, deren Haupteinnahmequellen Kohlenwasserstoffe sind, und auch an Russland denke, wo das Gleiche gilt letztendlich, dann ist es klar, dass hier die erneuerbare Energie noch keinen Stellenwert hat oder fast keinen Stellenwert hat, mit einigen wenigen Ausnahmen. muss man dazu sagen.
Sie haben mir vorher gesagt, es kommt jetzt im Bereich Fracking doch auch ein Gesinnungswandel. Beispielsweise in Großbritannien wurde das Fracking-Verbot schon wieder aufgehoben. Zusammenfassend gesagt, wie sehen Sie jetzt das Fracking? Sehen Sie es als legitime, sichere Energieversorgungsquelle für Österreich? Und war das vielleicht damals sogar ein Fehler von der OMV, das so früh einzustellen oder den Weg dann nicht im medial besser zu ebnen, dass hier mehr Akzeptanz vorherrscht?
Nun, wenn wir wiederum zu unseren Nachbarn schauen, nach Norddeutschland, dort liegen gewaltige Erdgasreserven, die nicht gefördert werden können, weil das Gestein eben auch dicht ist. Man hat über Jahrzehnte hinweg dort das Freckverfahren angewendet und aus einem Bohrloch, das früher magere 3000 Kubikmeter gefördert hat, sind plötzlich 3 Millionen geworden durch das Freckenverfahren. Das heißt, das kann schon etwas bewegen. Aber auch diese Lagerstätte liegt brach momentan und kann nicht gefördert werden, weil eben das Fracking-Verbot noch aufrecht ist.
Das heißt, es muss jetzt einfach eine politische Diskussion geführt werden und die auch evidenzbasiert und anhand von Fakten, so wie Sie sie hier liefern können.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass allgemeines Verständnis einkehrt, dass Fracking nicht die Umwelt zerstört und diese Mixtur an Chemikalien, die in Amerika verwendet wird, ja nicht notwendigerweise benötigt wird. Wir haben hier Verfahren, die umweltfreundlich oder allen Anforderungen der Umwelt genügen und absolut nachweislich umweltfreundlich sind. Und basierend auf diesen Erkenntnissen ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir hier auch die gesetzlichen Randbedingungen so schaffen, dass wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit liefern können. Denn das Fracking, das so dringend auch für das Heißwasser, für die erneuerbare Energie gebraucht werden würde, ist auch dort verboten. Und auch dafür brauchen wir dieses Verfahren.
Herr Dr. Hofstetter, Sie kamen quasi aus der Konzernwelt, sind auf die Universität gegangen, nach Leoben, gerade frisch im Ruhestand. Was kommt jetzt noch? Was ist für Sie persönlich so das, wo Sie sagen, was soll in der nächsten Zeit und darüber hinaus dann in Ihrem Leben noch kommen?
Also ich habe dem Rektor versprochen, ich mische mich in das Alltagsgeschäft der Universität sicherlich nicht mehr ein. Wenn ich allerdings gebraucht werde, bin ich gerne da. Und ich habe selbst noch 8 Doktoranden zu betreuen, die begleite ich natürlich bis zum Ende. Ich habe auch versprochen, dass ich die Leute, die bei mir Vorlesungen besucht haben, noch prüfen werde. Das sind die zeitnahen Aufgaben, die ich noch erledigen werde. Ich werde aber auf alle Fälle neben den beruflichen Tätigkeiten für soziale Zwecke arbeiten. Ich werde mich darum kümmern, dass ich Gelder auftreibe für Studierende, die in Not sind, denen wir helfen müssen.
Das ist wunderschön. Das ist ein großartiger Gedanke. Ich glaube auch, so wie ich Sie einschätze, dass Sie nicht quasi den Ruhestand antreten, sondern Ihnen wird sehr, sehr viel einfallen. Sie sind ja auch sehr, sehr, sehr gefragt. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie auch heute zu uns gekommen sind. Wenn man Sie fragen, Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich die ganze Welt gesehen durch Ihre früheren Jobs. Was sind denn so die Highlights gewesen vielleicht für Sie privat, wo Sie sagen, das war für Sie großartig, das Land, die Kultur?
Ich glaube, das ist eine kleine Fehleinschätzung, wie das Berufsleben eines Erdölingenieurs ausschaut. Man setzt sich in den Flieger, fährt dort zu den Tagungen, fährt vielleicht in ein Erdölfeld hinaus und dann wieder zurück. Man setzt sich wieder in den Flieger, um nach Hause zu kommen. Also die wunderschönen Strände auf der Welt zu sehen, das ist mir eigentlich im Berufsleben, im Aktiven, nicht wirklich gelungen. Allerdings in der Zeit, in der ich auf der Uni tätig war und Gastvorlesungen auch in Brasilien gehalten habe, unter anderem auch in Brasilien gehalten habe, da durfte ich schon die Zeit nutzen, um diese schönen Ecken der Welt beobachten.
Darf es noch irgendetwas sein, wo Sie sagen, da müssen Sie noch hin, das müssen Sie selber noch sehen?
Ja, ich hätte noch einen großen Wunsch. Leider hat man mir einen Strich durch die Rechnung gemacht jetzt. Ich möchte gerne mit der transsibirischen Eisenbahn fahren.
Ja. Sie sind, ich glaube, Sie stehen für Transformation, sich neu zu erfinden, Innovation und haben für mich jetzt eine ganz, ganz humanistische Prägung, vielleicht noch aus der Schulzeit heraus und können damit, glaube ich, den Menschen sehr viel Angst nehmen, weil man versteht, dass sie wirklich an dieser Nachhaltigkeit orientiert sind, dass ihnen das ein Anliegen ist. Sehen Sie sich so vielleicht am Ende jetzt noch als Frage, ein bisschen als Botschafter auch für Biofracking, um die Angst den Menschen zu nehmen?
Nun, wie bei jeder Innovation ist es notwendig, dass man das Know-how oder das Produkt an den Mann bringt. Und natürlich ist es hier noch notwendig, dass man vielen Ängste wegnimmt, die in der Vergangenheit einfach hochgekommen sind. Und da wird es schon noch notwendig sein, das ein oder andere zu machen, um hier vielleicht doch eines Tages zeitnahe wiederum das Fracking-Verfahren erlauben zu können. Wie gesagt, wir brauchen das nicht nur für die Kohlenwasserstoffe, sondern noch viel dringender für die Heißwasservorkommen, die wir in ausreichendem Maß auch in Österreich haben. Aber wie gesagt, die Lagerstätten lassen sich bitten und denen muss man helfen.
Was wünschen Sie sich generell für Österreich? Was wünschen Sie sich für die Politik?
Ich wünsche mir natürlich, dass die Politik uns die Weichen stellt, dass wir hier zur nachhaltigen Energieversorgung kommen. Egal welche Energiequelle das ist, wir brauchen ein Mix, ein gesundes. Es ist nicht so, dass die Geothermie alleine alles bestreiten wird können. Wir werden auch natürlich nach wie vor die Windparks brauchen, ganz dringend, und die Solarenergie sowieso. Aber ich glaube, dass mit diesem gesunden Mix und mit diesen Investitionen, die hier erforderlich sind, eine Versorgungssicherheit in Zukunft dargestellt werden kann. Allerdings, ohne die Hilfe der Politik läuft gar nichts. Wenn wir hier nicht die gesetzlichen Randbedingungen geändert bekommen, dann stehen wir auf verlorenem Posten.
Was würden Sie gerne in 10 Jahren sagen?
Es hat sich gelohnt, dass ich die Klappe aufgemacht habe.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Hofstetter, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke für das Gespräch.
Das war's, unser heutiger Podcast, unsere Ausgabe. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Speaker für euch.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.